Audiamo Plus. Wir hören uns.
Kunst
und Klischee. Kleingedrucktes zum ästhetischen Leben.
Der Podcast von Katharina C. Herzog und Christian Batzand-Hegemark.
Oh. Ich kann eh genauso weiterreden. Ich finde, wir brauchen gar nicht so anfangen.
Ja, voll.
Okay, sehr gut.
Okay.
Guten Abend.
Hat der Philipp schon irgendwas gesagt, ob wir dürfen? Oder?
Ich glaube, wir dürfen.
Ich glaube, er hat gesagt, ja.
Ah, ja,
wir hören. Ich habe nichts gehört.
Wer ist da? Okay, wo da ist wer?
Links von mir sitzt jemand und rechts von dir. Hallo Claudia.
Hallo Claudia. Hallo.
Wer ist Hallo. Da, Christian? Erklär es uns.
Das ist undankbar, weil wenn man sich an deinen Wikipedia-Artikel hält, liebe Claudia Six, dann ist das ein Wahnsinn, die Liste, was da alles schon passiert ist. Aber die Beschreibung oben kommt mir nicht ideal vor, was ja nicht deine Schuld ist.
Ich habe keine Ahnung, was die Beschreibung oben ist.
Na, du wirst als bildende Künstlerin bezeichnet.
Oh, okay.
Und das kommt mir reduktiv vor.
Ja, das ist richtig, das ist nicht ideal. Ich muss ehrlich sagen, es ist mir so peinlich, dass ich einen Wikipedia-Beitrag habe, dass ich ihn mir absolut nie anschaue.
Ich finde das super.
Wieso? Ich hätte gerne einen.
Das ist für Leute wie uns hervorragend, braucht man nichts mehr tun.
Nein, ich bin da immer, ich schaue da nie hin, also deswegen, ich wusste das nicht.
Ich teile dir hiermit mit als inoffizieller Sprecher von Wikipedia. Claudia Six ist eine bildende Künstlerin, die in Wien lebt und arbeitet. Kategorisiert wird ihre Kunst oft im Bereich der Lowbrow Art und des Pop-Surrealismus. Genau. Streichen wir das einfach und sagen, wir wollten mit dir reden, weil wir wissen, dass du unpackbar krasse Puppen machst.
Ja.
Einerseits. Andererseits so das Imaginäre, das Imaginative in die Welt holst.
Ja.
Und wir hatten das eigentlich noch nicht.
Okay.
Und wir wollen mit dir reden über alle diese Themen.
Stimmt.
Cool. Kevo, wo fangen wir an?
Ja, lass mich auf meinen Zettel schauen. Wie geht's dir?
Wie geht's mir? Ich weiß nicht, ich habe den ganzen Tag überlegt, ob ich sage oder ob ich es nicht sage, aber ich dachte mir, es ist eigentlich ein ganz interessanter Moment, dass ich hierher eingeladen bin, weil heute ein Tag ist, wo es mir überhaupt nicht gut geht.
Okay.
Und nämlich gerade mit meiner Arbeit nicht gut geht, also wo ich das Gefühl habe, irgendwie so, ach, eigentlich funktioniert überhaupt nichts und eigentlich, ach, wie schrecklich und warum mache ich das überhaupt? Und sagt das Universum mir sozusagen permanent, lass es doch einfach, ach, schau, die Arme, die probiert es immer noch, jetzt probiert sie es wieder. Wie viele Misserfolge müssen wir ihr denn noch schicken, damit sie endlich versteht, sie soll diesen Scheiß einfach lassen? Und heute ist genau so ein Tag und dann dachte ich mir, wahrscheinlich ist das aber auch irgendwie Schicksal oder genau richtig, dass ich dann genau heute hier sitze.
Ne, wir also heben so dich geht's. Natürlich wieder raus aus dieser Suppe. Also ich muss sagen, ich habe der Kevo als Teil der Vorbereitung ein Video geschickt, das man von dir finden kann oder über dich finden kann auf YouTube.
Ja.
Dieses Video habe ich gemacht.
Ja.
Es ist eine Zeit lang her, es war 2017, 18 oder so, aber Wahnsinn, bitte so lange, schaut es euch an, gebt den Namen ein auf YouTube. Ich meine, es ist, dass jemand, der das kreieren kann, Selbstzweifel hat, ist natürlich wieder total typisch menschlich, aber es ist absurd, weil die Arbeiten sind schon sehr stark.
Ja, und Selbstzweifel hatte damals und es war eh so lustig, also du hast mir das geschrieben und ich dachte mir, wir können eigentlich genau da weitermachen mit dem Gespräch, wo wir damals aufgehört haben, vor so vielen Jahren, also über Selbstzweifel und ich denke mir, da bin ich immer noch die Obermeisterin. Aber ja, vielleicht habt ihr von solchen Leuten doch schon ein paar hier gehabt und wir sollten über was anderes reden, ich weiß nicht.
Ich glaube, dass das menschlich ist und normal ist. Also ich glaube, dass niemand hier an diesem Tisch sitzt, der noch keine Selbstzweifel hatte. Das gibt es ja gar nicht. Ich glaube, es kommt ja auf die Periode drauf an, auf die Lebensphase, in der man gerade ist. Oder vielleicht ist es auch sogar jeden Tag. Wie weiß nicht.
Du sagst Periode und ich dachte mir, stimmt total. Es gibt definitiv Tage, wo es mir schlechter geht und wo es mir besser geht, die total mit meinem Zyklus verknüpft
sind. So hätte ich Periode.
Nein, es ist tatsächlich, es ist eh immer ein Auf und Ab. Total. Und man weiß es auch eigentlich und ab und zu ist es dann auch irgendwie so man steigert sich dann auch irgendwie mal gern rein. Und ja, aber so geht es mir heute gerade irgendwie in so einer Phase, wo ich weniger sehe, was ich schon getan habe, wo man sagt, da bin ich stolz drauf, sondern mehr sehe, was funktioniert nicht. Und ich habe das Gefühl, es gibt sehr viele Leute und gerade viele KünstlerInnen, die ich aber natürlich nicht persönlich kenne, die ich halt auf Instagram sehe oder vielleicht ein bisschen persönlich kenne, aber vor allem ihren Online-Auftritt oder ihre Erfolge. Und da denke ich mir, das schaut überhaupt nicht nach Selbstzweifel aus irgendwie. Die sind immer so top angezogen, einfach immer extrem gut angezogen, schauen immer super aus, haben extrem großartige, tolle Projekte, machen die besten Reels und posten so oft. Und ich würde heute zum Beispiel am liebsten alles löschen und mir denken, ach, nie wieder irgendwas für außen machen müssen. Aber ja.
Es hat ja einen Grund gegeben, warum du irgendwann einmal damit begonnen hast. Ja. Wahrscheinlich war das Freude, oder?
Absolut. Ja. Absolut.
Neugier, fällt mir auch noch ein. Neugier.
Ja, absolut. Neugier.
Wann hast du begonnen? War das schon in der Kindheit absehbar? Eine klassische Kunst- und Klischee-Frage.
Ich würde immer sagen, Fragezeichen. Meine Eltern und meine Großmutter und so sehen es absolut anders. Die sagen, ja total, wir haben das immer gewusst. Also die Claudile, die hat immer so schnell und super und die Sachen und modelliert und gemalt und gezeichnet und wir haben es immer gewusst. Aber vielleicht war es so oder man weiß es nicht, ob es halt dann nur irgendwie eine Elternbrille ist und Großelternbrille, durch die ich da irgendwie gesehen werde. Aber scheinbar ja. Und ich glaube, was sich abgezeichnet hat, und das ist das, was ich schon sehe, sind Dinge wie eben, wenn du sagst Neugier, und das hatte ich als Kind extrem stark. Also ich war, auch wenn ich jetzt sage, klar, es gab diesen künstlerischen Teil und ich habe es geliebt, zu zeichnen und irgendwelche Dinge zu modellieren und all diese Dinge. Ich war in einem Gymnasium mit einem bildnerischen Schwerpunkt auch. Aber was ich halt glaube, was viel mehr so ein Foreshadowing war für meine Kunst und wie ich arbeite, war dieses, wie ich so in der Natur rumgekrebst bin. Also mit all diesen Büchern, was ist was? Und ich habe Blätter unter Hecken gelegt und die geschüttelt und schaut, was für Tierchen kommen raus und was ist dort unten und kann ich mir das anschauen und was ist das? Ich habe eine Kröte gefunden, ich habe eine Dings gefunden. Da habe ich oft das Gefühl, das connected fast besser zu meiner Arbeit heute, als dass ich viel gezeichnet oder gemalt habe. Ja.
Wo macht man sowas? Also Frösche finden und so Tierchen raussuchen?
Am Land. Also ich bin tatsächlich in einem wahnsinnig kleinen Dorf groß geworden, das dann irgendwann eine Marktgemeinde wurde, was ja immer noch sehr winzig ist. Und da konnte ich viel in die Natur.
Aber in Österreich jetzt?
In Österreich, Kärnten, ja.
In Kärnten.
Okay. Sag, warum? Du hast gesagt mehr, aber warum hat das für dich viel zu tun mit deiner heutigen Arbeit? Geht es da um das Entdecken oder um das Finden?
Es geht für mich gefühlt sehr viel um Interesse haben an Dingen, wo andere Leute vielleicht nicht instant sagen, das ist etwas, das hat Leben in sich oder Bewusstsein in sich oder eine Berechtigung überhaupt zu behaupten, dass es irgendetwas davon hat. Und ich glaube, das ist es sehr. Also so diese Freundschaften, die ich hatte mit Tieren und die ich immer noch extrem stark habe, connected, glaube ich, ganz stark zu dieser Beziehung und Freundschaft, die ich mit meinen Puppen habe.
Ich habe mir das, das ist eigentlich eine spätere Frage, aber irgendwann vor einem Jahr habe ich von Eckhart Tolle so einen mehrmonatigen Kurs gemacht.
Wow.
Und der hat irgendwann dann so in einem von diesen vielen Lectures, hat er gesagt, dass, ich habe es mir tatsächlich nicht ordentlich gemerkt, aber so, im alten Rom oder im alten Griechenland, also ja. lang ist es vorbei, da war das ganz klar, dass Dinge beseelt sind. Mhm. Und er redet so drüber und dann in meiner Erinnerung sagt er auch sowas wie schade, dass wir das verloren haben. Mhm. Das ist für uns einfach nur ein Tisch oder ein Mikrofon, da ist nichts. Das ist einfach nur, sind Objekte. Und in der Vorbereitung dachte ich, vielleicht ist Seele auch nicht das richtige Wort, aber so.
Consciousness, glaube ich, ist ein gutes Wort irgendwie. Und es gibt ja etwas, das ist, damn it, mir fällt es jetzt nicht ein, aber das ist tatsächlich die Idee davon, dass alles eine Art von Bewusstsein hat, so wie man ja auch nicht wirklich sagen kann, woher kommt unser Bewusstsein. Also wir sind ja irgendwelche Teilchen, die sich zusammensetzen und dann irgendeinem Moment plötzlich hören wir Dinge, können sie verarbeiten, haben Gedanken dazu, haben Ideen dazu. Und woher kommt das? Und ich bin da jetzt total reingekippt auf das ist eine Audio-Documentary über, lustig, dass du es sagst, gutes Thema, Lights On, wo es nur darum geht, ob Consciousness etwas Allgemeines und Allgemeingültiges ist, wie es Raumzeit ist. Also, dass es sozusagen genau so ist, es wird durch Materie verändert, aber es ist überall. Und da dachte ich mir, ja, das finde ich extrem spannend. Also das Gefühl, es ist überall, es ist jetzt, je nachdem, wie eine Materie ist, also eben, es ist jetzt ein Tisch und vielleicht ist er jetzt nicht, dass er jetzt Beziehungen zu euch aufgebaut hat über die Jahre. Ich weiß
auch
nicht.
Aber wir wissen es nicht.
Wir wissen es wirklich nicht. Und es war für mich als Kind ein Horror, wenn ich Dinge hergeben musste, die auch einfach nur Objekte waren, weil ich immer das Gefühl hatte, das tut mir jetzt wahnsinnig leid. Und das ist bis heute so geblieben. Es tut mir immer wahnsinnig leid, auch um Dinge. Wenn ich sie auf der Straße finde und jemand hat sie einfach weggelegt, es tut mir leid für sie.
Aber dazu muss man sagen, findest du nicht nur Objekte, sondern du baust, du kreierst Wesen.
Mhm, ja.
Würdest du das überhaupt sagen, ich kreiere Wesen? Wie würdest du das benennen? Was machst du?
Ja, es
was ist denn das?
Ja, das ist tatsächlich schwierig. Ich baue, ab und zu sage ich dann Kreaturen, aber Kreaturen ist dann auch immer so ein, da hat man vielleicht auch andere Dinge im Kopf, wie so diese Creature from the Black Lagoon, heißt sie so. Also es sind Kreaturen, ich baue Wesen, ja, das trifft es wahrscheinlich am ehesten. Weil ich will auch nie sagen, ich baue Puppen. Weil, ja, es ist immer schwierig zu sagen, weil Leute sich immer etwas ganz anderes vorstellen. Egal, wie ich es formuliere, ich merke, dass es sozusagen nie dorthin kommt, was es ist, was ich tue. Aber ich baue Wesen und Figuren, Kreaturen, und das habe ich oft das Gefühl, dass es relativ ein, das ist jetzt genau eben das Ding. Traut man sich das zu sagen oder nicht? Weil ich habe oft das Gefühl, es ist so ein intuitiver Prozess, diese Figuren oder Wesen, Kreaturen zu bauen, dass ich wie ab und zu das Gefühl habe, das sind wie Figuren, die auch zu mir kommen wollen. Also das ist nichts, ich mache keine Zeichnung davor und denke mir, ja, das muss ich bauen und da wird das so groß und da ist das aus dem Material, sondern ich fange meistens einfach an und ich baue. Und es ist dann so ein Prozess am Spüren einfach, wann stimmt es für mich irgendwie. Und
das hört sich aber voll frei an. Also das hört sich voll gut an in dem Prozess dann, oder? Wenn du im Prozess bist, ist es dann...
Ja. Ja, das ist es. Also das ist es auch. Es ist ein total freier Prozess. Es ist für mich auch irgendwie ein total magischer Prozess. Also diese Sachen liebe ich, in denen kann ich mich verlieren. Diese kleinen Figürchen, großen Figuren auch eben, weil du ja sagst, die Puppen, die sind ja teilweise keine kleinen Figürchen, die sind teilweise sehr groß und ich
also 2 Meter oder mehr.
Ja, total. Und das ist ein ganz, ganz wunderbarer Prozess. Also
da brauchst du keine Skizzen vor. Also da tust du einfach drauf losmachen, auch wenn es ein 2 Meter großes Ding ist.
Mhm, ja.
Echt?
Org. Ja. Was eh auch ab und zu...
ich liebe alles hier.
Ja, es ist, weil ich da auch immer denke, also ich könnte auch nie sagen, ich bin Puppenbauerin, also diese Berufsbezeichnung gibt es ja, aber auch da sehe ich mich nicht, weil das sind eben Leute, die ganz viel Material überlegen und wie schwer darf diese Figur sein und was muss sie machen können und so. Und dadurch, dass ich so intuitiv auf das hinarbeite, ist es dann oft so, dass diese Bewegungen wie dieser Figur auch gehören. Also ich habe das, und ich merke dann auch, ich bin dann oft sehr schwierig im Vermitteln an so Theaterprojekte, weil PuppenspielerInnen dann auch oft sagen, ja, aber die kann das nicht richtig oder das nicht gescheit. Und ich denke mir immer, ja, so ist es halt. Also so ist es ja auch wirklich. Viele Menschen können nicht gut in die Knie gehen oder können das nicht gut. Und so haben die halt auch wie so ihr eigenes körperliches Dasein.
Knieschmerzen,
ja, alles Mögliche. Genau. Weißt Zustände.
Was ich mir vorher gedacht habe, ist, es gibt ja so diese Idee, dass es Medien gibt, also nicht im Sinne von Papierzeichnung, sondern der Mensch als Medium, durch den was durchkommt. Mhm. Also das bin ja gar nicht ich, der hier gerade spricht, sondern es kommt, ich bin nur the vessel that where someone speaks through.
So. Ja.
Und das ist natürlich, kann man jetzt belachen oder machen Leute glauben an das, muss man nur YouTube eingeben und Bashar oder so.
Endlos, ja.
Genau, ja. Bin großer Fan natürlich, aber wo es legitim ist, gesellschaftlich finde ich, in der westlichen Welt, ist im kreativen Prozess, im Flow. Da ist es nämlich nicht abgefahren. Man würde nicht sagen, ich bin das Medium von einer höheren Kraft und Consciousness geht durch mich durch, aber man würde wahrscheinlich einfach sagen, ja, ich weiß auch nicht, was da passiert ist, aber auf einmal war das da.
Ja.
Aber es waren keine Entscheidungen bewussterweise.
Aber ich finde das ja voll schön, weil bei mir ist es oft total verkopft, weißt? Also dann sitze ich da und man ist so blockiert und man weiß auch nicht, welchen Schritt als erstes ist das besser, ist es so besser. Aber ich stelle mir das, also bei dir kurzes Praktikum machen oder kurz mal so einen Nachmittag Puppen basteln, das kennt ja.
Ich bin nur sehr schwer in diese Dinge kommunizieren. Ich arbeite mich einfach in ein völliges Chaos. Also das ist immer so. Ich arbeite drauf los und dann hole ich das und schneide das und säge das und bohre dort und stecke das alles zusammen und am Ende ist irgendwie alles ein Riesenchaos und ich könnte das nie irgendjemandem, glaube ich, näher bringen, wie ich arbeite.
Aber wenn wir zurückgehen, und zwar kannst du an den Moment erinnern, wo du gewusst hast, ich will Figuren bauen, machen? Gibt es so einen spezifischen Moment überhaupt?
Also, ja, keine Ahnung, ob das wichtig oder interessant ist. Aber ich war in Hetzendorf in der Modeschule eigentlich und habe ja dort Matura gemacht, so war das ja irgendwie, und habe da Grafik- und Textildesign gemacht. Und danach wusste ich nicht wirklich, was ich weitermachen soll, als ich fertig war, weil ich dachte, Kunst studieren war nicht so wahnsinnig verlockend, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, das ist nicht meine Richtung, wo ich sage, dass ich gehe auf eine Kunstakademie, und habe dann einfach begonnen zu studieren, weil das musste ich auch machen für Studienbeihilfe und alles, und habe dann Theater, Film und Medienwissenschaften begonnen zu studieren, und dort hatte ich eine Vorlesung, das war Figuren- und Objekttheater, und da hatte ich plötzlich das Gefühl, das ist eigentlich richtig cool, weil es ist künstlerisch und es ist handwerklich, und ich bin wirklich ein sehr handwerklicher Mensch, und das fand ich dann extrem spannend, und gleichzeitig mochte ich auch schon immer Stop-Motion-Filme. Also ich mochte, ich wollte ja Hetzendorf abbrechen, auch schon lang vorher, weil ich nach Tschechien gehen wollte, in eine Animationsschule und dort eine Ausbildung machen, weil ich habe das irgendwie geliebt. Ich mochte dieses tote Material, das beginnt zu leben. Also das war für mich extrem faszinierend. Und dann habe ich auch das Studium direkt abgebrochen und habe einfach alle Figurentheater, die es halt in Österreich oder Wien-Umgebung gab, und das waren damals eh nicht viele, es sind auch heute, glaube ich, nicht viel mehr, und habe begonnen, dort zu arbeiten und habe halt mit denen mitgebaut. Und eben, aber diese Faszination, glaube ich, kam von Stop-Motion, kam von tschechischen Filmen, war Jan Schwankmeier oder The Brothers Quay, die dann irgendwie auch ganz tolle Videos für Björk gemacht haben und so. Also das waren so diese, das war ein Riesenfaszinosum für mich.
Und da hat es begonnen mit der Leidenschaft.
Ja.
Und dann hast du irgendwann einmal deine erste Puppe gemacht. Deine erste Puppe, darf man überhaupt Puppe sagen? Oder soll man Wesen sagen? Oder
kann Figur sagen. Figur. Also das ist auch so ein Thema, wie man es definiert. Es gibt Leute, die sagen Figurentheater, Puppentheater. Ich habe da ehrlich keine Vorliebe. Also es gibt Leute, die fühlen sich beleidigt, wenn man sagt, du machst ja Puppentheater. Dadurch, dass ich mich gar nicht so in dieser Theaterwelt sehe per se, habe ich das Gefühl, ich mache Puppen, also das ist das, was es definiert. Es ist einfach eine Figur, die sich bewegen kann, und Leute können sich am leichtesten etwas darunter vorstellen, wenn man es eine Puppe nennt.
Aber geht es im Englischen besser?
Nicht wirklich. Okay. Nein, es ist dann Puppet Theater meistens. Und dann gibt es noch Leute, die sagen Visual Theater, was für mich extrem verwirrend ist, weil ich finde, jedes Theater ist Visual Theater, also jemand sitzt und schaut und vorne bewegt sich etwas. Und ich war zweimal in Norwegen in so einem Figurentheater, und die bestehen darauf, dass es Figurentheater ist. Also weil sie sagen, alles andere ist sozusagen eher Kinder. Puppen ist dort Kind und Figur ist für Erwachsene.
Hast du nicht auch mal, war das damals bei unserem YouTube-Video, aber irgendwann, das habe ich mit dir assoziiert, sowas, wo du Fotos machst von Puppen und sie haben so Plakate wie bei einer Demo, wo drauf steht, Puppen sind auch Menschen.
Stimmt, ja, das habe ich sogar, ein Wunderpunkt heute, weil das habe ich sogar gerade wieder gemacht für so eine Ausstellung, und das Plakat ist leider nicht ausgewählt worden, aber genau, ja, weil das ist immer noch ein Thema für mich, ja.
Ja, und ich wollte auch sagen, ich habe letztens gemerkt, dass es mich sogar stören kann, wenn Leute einen Ast von einem Baum so verändern. Und man denkt, warum? Man würde ja auch nicht, ich meine, ich komme mir wirklich ein bisschen deppert vor, wenn ich das jetzt sage. Aber
wie so, ein Ast von einem Baum
verändern? Na, sagen wir, ein Baum hat so Äste und einer hängt so runter, 5 Meter langer Ast, der geht da runter am Boden und man nimmt ihn halt und gibt ihn darüber. Das sind Probleme vom Gewicht.
Das ist eh noch nett. Viele schneiden ihn ab.
Na, abschneiden, ja, noch ärger. Ich denke mal so, warum geht das sich eigentlich aus, dass man dieses Ding stört?
Ja.
Aber vielleicht hat man es ja entlastet. Fuck, do I know. Aber irgendwas, ich habe mir gedacht, spannend, dass mein Leben jetzt dorthin kam, dass mich das auch schon stören kann. Also jetzt ist alles vorbei.
Zusätzlich zu allem anderen, das auch noch.
Warum muss man das ändern?
Ja, aber das kann ich absolut nachvollziehen. Also ich latsche durch meinen... Na, du warst noch nie in meinem Atelier, aber ich habe dort so einen kleinen Garten. Und wenn ich da durchgehe und ich stoße an einem Ast an, sage ich immer, oh, Entschuldigung. Und versuche dann Wege zu wählen, dass das nicht mehr passiert. Und ja, also ich kann es absolut nachvollziehen.
Das für mich total Spannende ist.
Für mich wie ein Rüpel jetzt. Ich zeige ihm Mühe drauf.
Dich auch. Na, aber quasi, wo ist es? Deine Sensibilität, es ist ja unglaublich, was du alles spürst, versus, bist du neurotisch.
Ja,
Weil es ist, beide Haltungen könnte man möglicherweise einnehmen. Ich finde es einfach nur geil. Aber
Glaubt ihr nicht, dass das auch ein bisschen mit dem Alter zu tun hat? Also zum Beispiel, du hast zwar jetzt gesagt, du hast das als Kind schon gehabt, aber mir wird das zum Beispiel bewusst, früher habe ich Spinnen umgebracht und jetzt nehme ich die Spinne und gib's raus aus dem Fenster.
Okay. Dazu ein ganz, ganz interessanter ganz interessanter Fakt. Und da bin ich jetzt froh, dass ich ein Publikum habe in dem Podcast.
Der neue Verhaltenstherapie-Podcast.
Spinnen tatsächlich. Es gibt Outdoor- und Indoor-Spinnen. Und es gibt viele Spinnen, die leben in deiner Wohnung schon seit Generationen und haben noch nie einen draußen gesehen. Und der Moment, wo du sie nimmst und sie nach draußen bringst, der doomt. Also sie sterben draußen. Sie haben überhaupt keine Chance. Also das ist leider das Problem mit Spinnen nach draußen bringen. Das Beste wäre, man lässt sie einfach.
Seit Generationen in meiner Wohnung?
Ja.
Was heißt das? Die zahlen nichts. Das gibt sich überhaupt.
Darüber kannst du mal mit ihnen reden. Aber wenn du sie rausgibst, bedeutet das meistens ihren Tod. Es ist ganz interessant, weil das habe ich vor einem Jahr entdeckt und ich dachte mir, oh Gott, wie viele Spinnen habe ich umgebracht in meinem Leben?
Wir schneiden das alles raus.
Ich meine, Consciousness. Und habe sie in Wirklichkeit in den sicheren Tod gebracht. Und aber man kann sie auch in Schuppen oder so etwas bringen, aber sie können nicht quasi draußen überleben.
Ich schaue immer aus, ob es einen Nachbar oder Nachbarin gibt, die Spinnen haben will.
Ja, genau, man bringt sie zum Nachbarn.
Ich habe hier wieder einen Schuhkarton mit 17 Spinnen.
Sie essen auch irgendwie Gelsen und so, wollen sie sie haben? Die sind sehr Nützlinge eigentlich.
Wir müssen wieder zurück zur Mission.
Okay.
Wo gehen wir hin?
Ich werde nie wieder über Spinnen sprechen. Jetzt bin ich ja aus dem Konzept gekommen.
Wir haben so viele.
Wir sind schon da, weil wenn wir über Spinnen reden, das sind ja auch irgendwie Wesen, die manche fürchten sich davor vor, es ist ein bisschen was Mystisches. Und ich finde ja auch, dass deine Puppen haben einen gewissen Stil. Kannst du uns den Stil ein bisschen näher bringen und beschreiben? Weil man vorher, der Christian hat erzählt, das ist Lowbrow Art und Pop Surrealism. Was kennt denn das sein, damit man sich was vorstellen kann? Wir haben ja hier einen Podcast, wo man nichts sieht.
Ja, das stimmt. Also ich würde da jetzt vielleicht bei beiden Dingen nicht mehr so wahnsinnig zustimmen. Meine Figuren sind, also das, was die meisten Leute über sie sagen, ist, sie sind unheimlich, aber sie sind auch süß. Also sie haben etwas, wo man sagt, sie sind schon ein bisschen gruselig. Sie haben immer relativ lange, spitze Finger.
Aber die sind so süß.
Und sie sind süß. Ja, aber es gibt viele Leute, die sagen creepy, unheimlich.
Welche Leute sind das?
Viele. Und ich bin froh, wenn alle es nur süß finden würden, dann müsste ich Kinderpuppentheater machen.
Oh, ja. Also ist dein, okay, Ticket to Freedom.
Einerseits ja, andererseits denke ich mir, was wäre so schlimm dran auch, aber ich hoffe eigentlich auch, sie sind ein bisschen unheimlich, weil ich liebe eben unheimliche Ästhetik, also diese ganzen tschechischen Geschichten und so, also ein bisschen dieses düster magische und sie sind fast immer schwarz-weiß, also sie sind eigentlich wirklich immer schwarz-weiß und darüber habe ich viel nachgedacht, warum ich das mache und ich glaube, das ist tatsächlich, weil ich es absolut beruhigend empfinde, nur diese zwei Dinge zu haben. Es ist aufgeräumt für mich zu sagen, da ist schwarz, da ist weiß und ich merke auch oft, wenn ich auf Bilder schaue oder auf Sachen, die viel Farben haben, dass mir der Kontrast fehlt, dass ich sage, ich kann mich nicht konzentrieren. Das ist für mich extrem wichtig, dieses Schwarz-Weiße und da geht es jetzt gar nicht um Dualität, sondern das ist einfach mein aufgeräumt Ästhetikempfinden. Und diese Figuren sind schwarz-weiß. Ich arbeite sehr viel mit Stoff und das ist halt auch irgendwie die Modeschule Hetzendorf, die da durchkommt, durch dieses Textilstudium, das ich dort gemacht habe. Und ich liebe es, Stoff zu bemalen, zu bedrucken. Also sie sind schwarz-weiß, sie sind bemalt, sie sind modelliert, sie sind teilweise riesig, sie sind teilweise sehr klein, es sind Tischpuppen, es sind Puppen, in die man hineinschlüpfen kann. Und eben, sie sind teilweise größer als ich, sie sind aber auch süß, ja, sie sind auch teilweise wahnsinnig süß, sie sind eigentlich immer wahnsinnig süß.
Ich finde, vielleicht neben allem, das Wort, was mir noch eingefallen ist, für mich vermitteln sie sowas Schützenswertes.
Richtig, ja.
Wie ist es zu der Stimmung gekommen, also warum schwarz-weiß, warum diese Stilrichtung?
Ja, also ich glaube schwarz-weiß tatsächlich deswegen, weil es mich beruhigt als Farb. Kombinationen, die eigentlich überhaupt keine Farben sind, aber es beruhigt mich als etwas, das ich anschauen kann. Immer wenn ich versuche, Farbe zu verwenden, und das passiert ab und zu, dass ich mir denke, jetzt muss ich aber mal, passiert eben auch meistens, wenn ich sehe, alle anderen sind so bunt und alles funktioniert so gut, ich muss auch mal was Buntes machen. Aber es ist ja, es stimmt irgendwie nicht für meine Welt. Es ist wahrscheinlich auch, weil, wie ist es dazu gekommen, auch ein bisschen diese Kindheit in den Wäldern mit den Fröschen, in Kärnten am Land, wo man sagt, man geht Lieblingsstimmung durch Wälder, die neblig sind, die Nebel, schwarze Baumsilhouetten, liebe ich. Winter liebe ich extrem. Also Kontraste, ist Island auch eines meiner liebsten Länder, irgendwie auch logischerweise, wo man dann sagt, wenn man im Winter dort ist, hat man nur starke Kontraste. Man hat dieses Lavagestein in Schwarz, man hat diesen Schnee, ganz, ganz, ganz extrem wunderbar. Und der Stil, ja, ich glaube, da muss ich jetzt leider wieder zurück zu sagen, ich bin das Medium und das ist irgendwie passiert. Ich kann es wirklich nicht sagen. Es war nie ein, wo ich sage, das muss jetzt so ausschauen, sondern das hat sich wirklich so hinentwickelt und das ist es eigentlich, ja.
Es gibt ja öfters auch so, dass man sagt, man hat irgendwo Vorbilder gehabt oder Inspiration oder sonst irgendwas und dann hat man sich gedacht, okay, irgendwie, das spricht mich jetzt an, aber das war bei dir dann anscheinend nicht so.
Nein, und vor allem, ich muss mich dann auch immer ein bisschen, weil die meisten Leute, die meine Arbeit sehen, sagen, ah, das erinnert mich so an, wie heißt er, der aus Hollywood mit den Animationsfilmen und ich weiß es eh schon immer, es ist Tim Burton, weil das ist immer diese erste Assoziation, die Leute haben mit meiner Arbeit. Und es ist überhaupt nicht, dass ich mir gedacht habe, wow, er ist so toll, ich möchte so Arbeiten machen wie er. Also wirklich überhaupt nicht, obwohl ich viele Filme von ihm wirklich sehr schätze. Aber daher kommt es nicht. Ne?
Aber das spüre ich auch nur sehr bedingt. Also ich würde eine entfernte Cousinenschaft könnte ich mir irgendwie herdenken. Aber nur, wenn ich die Worte hernehme, wenn ich die Ästhetik hernehme, dann sehe ich das. Du machst so was Eigenständiges für mich. Ich kenne das von nirgends. Mhm. Und auch auf wie vielen Ebenen du es machst. Also ob das am Papier ist oder gemalt, gebaut. Auch eben, dass es dann im Theater ist und nicht im Film, ist vielleicht auch wieder wichtig für so eine... Ist ja am Ende auch egal. Ich wollte was anderes noch sagen, nämlich mir ist einmal gesagt worden von Valentin Hirsch, ein sehr bekannter Tätowierer, ja. Genau, der hat einmal gesagt, auch damals für den YouTube-Kanal, Schwarz und Weiß sind... Mutter und Vater der Farben. Und das ist gar kein Zitat von ihm, da hat er wen anderen zitiert. Und ich dachte jetzt gerade, als du erzählt hast, ich meine, es ist ein bisschen far-fetched, das zu sagen, aber wenn du das so quasi fast schon gebierst, diese Figuren, diese Wesen, dann wie geil eigentlich, dass es dann mit den Farben ist, die Vater und Mutter der Farben sind.
Mhm, stimmt.
Könnten aber auch graue Babys sein dann.
Naja, gut. Wenn man schlecht mischt, dann wird es grau, das stimmt. Aber ich glaube, wir haben hier eine sehr exakt arbeitende Person bei uns.
Ja, stimmt, das ist interessant. Ja. Eben, vor allem, weil du auch sagst, sie haben etwas sehr Schützenswertes. Und ich glaube, dass ich auch oft, ich sage das jetzt auch einfach, also oft wie so einen Mutterinstinkt entwickle für diese Figuren. Deswegen bin ich auch sehr schlecht im sie hergeben. Also was für mich das Schwierigste ist bei einem Theaterprojekt oder so, ist es ja meistens so, dass die Puppe dann dem Theater gehört. Und das ist für mich extrem das Allerschwierigste. Also es ist für mich, und das ist natürlich auch nicht ganz zuträglich so für Business, wenn man sagt, ich will überhaupt nichts hergeben von den Sachen, die ich gemacht habe, weil wer weiß, ob sie gut behandelt werden. Aber ich merke das schon, die ersten Proben, es fällt mir immer schwer zuzuschauen, wie andere Leute dann diese
was
Figuren
macht
in der,
es
ja,
da?
So, na, das ist überhaupt nicht das, was ich dachte, dass sie, wie sie sich bewegen oder wie sie sind. Und ja, eine Art Mutterfigur tatsächlich schon. Ja.
Aber die Maria Lassnig hat auch ihre Bilder zurückgekauft.
Ah, echt?
Ja.
Ja, kann ich verstehen. Kann ich absolut nachvollziehen.
So, das ist mein. Das gehört mir.
Mhm. Ja.
Haben die Namen?
Nein.
Nein. Das würde es ja noch schwieriger machen dann wahrscheinlich zum Hergeben, oder?
Ja, das ist komisch. Das ist eine Frage, wo die Leute immer, ja, der ist nett oder der ist so lieb, wie heißt er denn? Und ich denke mir, der hat keinen Namen. Und ich sage jetzt noch etwas und das können Sie rausschneiden oder nicht. Ich werde da noch drüber nachdenken. Meine Therapeutin hat immer gesagt, das ist ein Ding, weil ich so ein Thema habe mit Identität, dass meine Figuren keine Identität haben.
Aber ein Name ist ja nicht das einzige Identitätsmerkmal.
Finde ich eben auch. Und das finde ich eben absolut auch. Und das habe ich mir auch gedacht. Ich dachte auch, das stimmt überhaupt nicht.
Ganz viel Identität. Oder?
Ja.
Allein wie die alle super unique sind. Weil ja, ich meine, man könnte sagen, die haben alle dieselbe Farbe, sind alle dasselbe.
Ja, aber sie sind halt absolute Charaktere. Nicht. Es ist immer, wie sie reinschauen, wie sie sich bewegen, auch wie sie agieren. Ich habe eine Puppe, die, wenn ich die spiele, bewegt sie sich wie von allein. Also das ist tatsächlich etwas, der hat eine Art von, wie er ist. Und so ist er dann einfach, wenn ich ihn in die Hand nehme. Und es ist, ich habe nicht das Gefühl, dass ich das bin. Ich habe das Gefühl, dass es sein, auch wenn ich mit ihm improvisiere, er macht Dinge, wo ich mir denke, oh wow, ja, das ist er. Und ja, also ich finde auch, das ist Identität, das ist Charakter, das haben sie. Und das ist eigentlich auch fast das Wichtigste am Figurenbauen, dass man sagt, man kreiert einen Charakter, man kreiert jemanden, der sich auf eine Art bewegen kann, auf eine gewisse Art interagiert mit seinem Umfeld auch irgendwie. Ja.
Sehr schön.
Ist da immer ein Stück von dir dann in jedem Charakter drinnen?
Ja, da bin ich mir sehr sicher. Also ja, sehr. Aber eben, und ich glaube, genau das ist das dann Problem. Das Problem, wenn Leute es dann anders spielen, dass ich mir denke, na.
Hat das, glaubst du, mit Unsensibilität zu tun? Oder ist es so einfach, Puppen werden einfach unterschiedlich benutzt?
Ja, ich glaube, das ist es. Ich glaube, das ist es. Puppen werden unterschiedlich benutzt. Und ich glaube, auch Leute haben unterschiedliche Zugänge und auch ihre eigenen Gefühle mit rein. Also ich glaube, sie beseelen Figuren mit sich selbst. Und ich glaube, wenn man diese Figur gern so hätte, wie man sie geplant hat, muss man sie selber spielen. Und sobald sie jemand anders spielt, ist ein Teil von mir drin und der Rest ist die Person, die spielt. Und dazwischen ist dieser kleine magische Teil, wo man sagt, der existiert als Charakter.
Und dann gibt man irgendwann die Puppe wem anderen, kann man dann auch loslassen und Tschüss sagen?
Ich also, nicht.
Du nicht?
Nein, ich nicht. Aber man kann es. Also ich bin mir sicher, man kann es, weil es gibt absolut Leute, die das so machen. Aber für mich ist es sehr, sehr schwierig. Also ich habe mir fast alle meine Figuren wieder zurückgeholt, die jemals woanders waren und die, von denen ich weiß, dass sie immer noch woanders sind, weiß ich, dass die sehr gut behandelt werden. Und ich habe dort in dem Theater, von dem ich jetzt auch rede, ganz oft, glaube ich, sehr, sehr große Themen aus dem gemacht, dass sie jetzt auch immer so nett sind und mir zu schreiben und zu sagen, wir machen ein neues Stück, dürfen wir für diese und diese Figur ein anderes Outfit anziehen oder darf die eine andere Rolle spielen? Und ich weiß das extrem zu schätzen. Es ist mir auch ein bisschen unangenehm, weil ich mir denke, was habe ich gemacht, dass das jetzt so ist? Aber sozusagen dort weiß ich, die sind geschätzt.
Richtig gemacht.
Ja.
Ich glaube, du hast alles richtig gemacht. Ich muss das hardcore bewerten hier. Das klingt doch, wem ist geschadet dadurch?
Ja, nein, niemandem.
Niemandem. Ja. Und vielleicht ist einigen geholfen. Aber es bringt mich zu der super großen Frage, die wir hatten in der Vorbereitung, nämlich, wie ist denn das eigentlich, mit solchen Institutionen zu arbeiten? Also mit einem, also weil es klingt jetzt so wie, ah, da ist jetzt halt die Puppenmacherin und du, aber du bist ja auf enormen Bühnen mit deinen Puppen schon gewesen. Also ich kann mich erinnern, damals hast du gerade diese große Puppe, glaube ich, war für die Berliner Oper oder
die irgendwie? Deutsche Oper Berlin, ja.
So was, wie geht denn das ab, dass man auf einmal für solche Häuser, also
soll ich schon?
Go, go, go.
Ich glaube, mein großes Glück war immer die Regie von diesen Stücken. Und es ist ja auch Regie, die auswählt, mit wem sie arbeiten will oder mit wem er eben arbeiten will. Und da bin ich immer in dem Fall waren es immer Regisseure, also ich bin immer vom Regisseur angefragt worden, der einfach auch wirklich exakt meinen Stil gesehen hat und genau den wollte. Und das waren zu meinem Glück immer extrem, extrem nette Menschen, also wirklich extrem nette Menschen. Und das macht dann diese großen Bühnen irgendwie wahnsinnig unscary, weil ich den ganz großen Part teilweise auch gar nicht mitkriege. Also es ist je nachdem, was vereinbart ist. Ich baue sie dann bei mir im Atelier und bringe sie dorthin. Und da komme ich oft erst zur ersten Präsentation und dort stehen sie dann auf der Bühne und ich sage ein paar Worte dazu. Und es ist nie so dann diese enge Arbeit, wie es dann, glaube ich, ist so mit Ausstattung. Das ist ja dann wieder etwas anderes. Da habe ich letztes Jahr für das TJG in Dresden, das ist das größte Theater für Jugendliche und Kinder in Deutschland. Also ist eigentlich echt auch ein Riesenhaus mit vielen Werkstätten und dort war es wieder anders. Denen habe ich Entwürfe gegeben und das wurde dort gebaut und das war dann schon ein bisschen engmaschiger, aber es war trotzdem großartig. Also wahnsinnig liebe Leute, die dann in diesen Werkstätten arbeiten. Also es war immer toll. Ich weiß, dass viele andere wahrscheinlich sehr viele andere Erfahrungen gemacht haben, aber ich habe großartige Erfahrungen gemacht, weil ich einfach immer eine Regie hatte, die extrem hinter mir und meiner Arbeit stand. Und jetzt eben muss ich mich nochmal korrigieren, weil im TJG war es eine Regisseurin und die sucht aus. Und wenn die dann sagt, das ist irgendwie die Person, die meine Figuren bauen wird oder das Bühnenbild entwerfen, dann gibt es da eigentlich rundherum keine großen, also ich war immer in extrem privilegierten Positionen, glaube ich, in diesen großen Produktionen oder großen Häusern.
Gibt es da genaue Vorgaben, wie die Puppen dann sein müssen, oder warst du dann das Stück und dann kommt da was durch dich durch und dann sagst du, okay, die ist jetzt 2 Meter groß und das schaut jetzt so aus?
Ja, also in meinem Fall, eben wie gesagt, privilegierte Umstände, in denen ich echt immer war, ist das immer sehr bei mir gewesen, was ich machen will, was mir einfällt dazu. Und es gibt Vorgaben natürlich insofern, wie ist der Raum, in dem das Ganze passieren muss. Also weil es ist ja unterschiedlich, man kann große Figuren in eine große Bühne stellen, je nachdem auch, wie sieht das Publikum, was sieht es, und darauf muss man halt dann schon achten.
Und was die Puppe können muss womöglich, oder wie man mit der interagiert, ja. Sowas, ja. Das ja. Wird wahrscheinlich vorgegeben sein, ja. Oder?
Das findet sich oft auch im Gespräch irgendwie, also was, und ist oft irgendwie wie so eine ganz logische Schlussfolgerung von, also ich muss ehrlich sagen, Vorgaben hatte ich so per se nie wirklich. Und jetzt denke ich mir gerade, wow, das hatte ich für ein wahnsinniges Glück. Aber nein, ich hab immer relativ ohne Vorgaben gearbeitet, weil ich wirklich immer Regie hinter mir hatte, die gesagt haben, ich will deinen Stil und ich will deine Gedanken dazu und sag du, was du gern hättest. Also wenn ich jetzt gesagt hätte, ich will, dass diese Hauptfigur ein großes Stofftuch ist mit 2 Wackelaugen, wäre natürlich wahrscheinlich danach darüber geredet worden, ob das passt oder nicht oder ob das auch stimmig ist, aber nie davor. Also es gab nie ein davor, so soll es ausschauen, das muss es können. Das hatte ich noch nie wirklich.
Ich weiß gar nicht, ob es unbedingt ein Privileg sein muss, sondern vielleicht ist es auch einfach die Atmosphäre, die man kreiert hat. Mhm. Also weil du kommst ja mit einem ganz starken Stil daher.
Ja.
Und also auch wenn es jetzt, der haben wir schon gesagt, ne, der Prozess kommt möglicherweise durch einen durch etc., aber für die Außenwelt, die von dem alles keine Ahnung hat, die schaut sich deine Webseite an und da ist schon ziemlich klar, was man bekommen wird.
Ja.
Und wenn man jetzt sagen würde, hey, wir brauchen für diese Bühne halt so Ferrari-artige Puppen in Rot und sie sollen tröten, dann wäre es ja ganz komisch, wenn man zu dir gehen würde,
genau.
Weil dafür stehst du nicht. Du stehst für was ganz Bestimmtes. Deswegen, vielleicht hat es auch mit einer sehr klaren Positionierung, um das böse Wort zu sagen, zu tun, dass man einfach weiß, naja, gehen wir zu Six, weil da wissen wir, was wir kriegen, nämlich genau das, was wir da wollen.
Na, vielleicht geht es um ein Gefühl, was die Puppen, also das, was du vorher gesagt hast, ist ein bisschen mystisch, aber irgendwie, man will sie vielleicht beschützen, vielleicht, dass das dann durchkommt. Weil bei Frankenstein zum Beispiel waren die Puppen jetzt nicht schwarz-weiß, oder?
Na, die waren nicht schwarz. Ja, aber das stimmt, aber da hat es sich irgendwie auch einfach angeboten, zu sagen, man arbeitet organischer, menschlich, organischer. Die Hauptfigur aber, also das kleine Frankenstein-Monster, war tatsächlich schwarz-weiß. Also die Großen waren nicht schwarz-weiß, aber die Hauptfigur war schwarz-weiß. Mit so ein bisschen, so ein bisschen Hautfarben war es. Das stimmt, das stimmt schon, aber es kam trotzdem von mir. Also es war eigentlich gar nicht so, dass der Regisseur gesagt hat, jetzt hätte ich es aber gern so, sondern er hat eigentlich immer nur gesagt, was sind deine Ideen dazu? Und Frankenstein ist meine absolute Lieblingsgeschichte ever. Also dieses Buch liebe ich und ich habe 2 große Opernproduktionen gemacht mit Frankenstein. Eben, das war an der Deutschen Bühne, Deutsche Oper Berlin. Und dann war es noch an der Staatsoper in Hamburg. Da habe ich aber nur gespielt. Die Puppe habe ich nicht gebaut, aber ich hatte trotzdem so ein gutes Verhältnis zu ihr. Und,
ich kann mit allen Puppen.
Ja, ich kann wirklich mit allen Puppen. Nur Abschied nehmen fällt immer schwer. Und ich weiß nicht genau, warum die Leute mich anfragen, aber ich glaube, was du sagst eben, es ist eine starke Positionierung, ist einerseits ein Segen, aber es ist natürlich auch ein Fluch, weil du musst immer die Leute finden, die sagen, genau das will ich. Also ich bin jetzt niemand, der so breit gefächert ist, dass du sagst, die kann super Puppen bauen und deswegen nehmen wir sie für was auch immer und geben ihr genau die Entwürfe und sie kann das bauen, weil das bin ich nicht.
Ich muss dazwischen kurz sagen, was man vielleicht hört, aber ich finde, man sieht es vor allem, und das kann man natürlich jetzt damit aufnehmen, nicht, ist, dass bei dir immer wieder so ein Strahlen rauskommt. Ich finde wirklich, du strahlst, wenn du über diese Sachen redest.
Nee?
Und dass wir so zu Beginn mit diesen Zweifeln begonnen haben, finde ich, hat irgendwie so was Magisches. Weil wenn du über deine Arbeiten sprichst, da, ich spüre überhaupt keine fucking Zweifel hier.
Nein, dort sind sie auch nicht. Also das stimmt auch, dort sind sie nicht. Ja.
Ja. Und deswegen, was ich fragen wollte, ist, was sind für dich eigentlich die Herausforderungen an deiner Arbeit?
Vor allem die größte Herausforderung ist, dass man Geld verdienen muss. Damit. Ich glaube tatsächlich, das ist die allergrößte Herausforderung. Also ich kann ganz ganz happy und beseelt in meinem Atelier sitzen, jeden Tag. Und das mache ich auch. Also ich bin motiviert und diszipliniert genug, dass ich wirklich jeden Tag mich runtersetze und runter, weil mein Atelier ist. Ich muss die Treppen runter und dort arbeite mit allen möglichen Dingen. Und ich kann das den ganzen Tag machen. Es gibt keine besseren Tage als die, wo ich den ganzen Tag im Atelier sein kann und einfach nur von einem zum nächsten. Und dann mache ich noch das und dann mache ich noch dort und dann mache ich noch mit dem Figürchen und dann schreibe ich vielleicht einen kleinen Text dazu. Dazwischen gehe ich mal in den Garten und rede mit Ameisen oder Regenwürmern. Ich habe nicht so viele Tiere dort, aber das sind die allerbesten Tage. Also da ist tatsächlich überhaupt gar kein Zweifel. Also diese Sachen liebe ich. Die größte Herausforderung ist tatsächlich zu sagen, man muss diese Dinge ja auch irgendwie, die Leute müssen mich finden. Also und ich eben, es haben mich Leute gefunden für große Produktionen und auch für tolle, größere Dinge und das ist ganz toll. Aber man muss diese Sichtbarkeit, ich glaube, diese permanente Sichtbarkeit ist für mich die größte Herausforderung, weil oft würde ich mir wünschen, ich könnte einfach nur unten sitzen und genau mein kleines in meinem kleinen Universum mein Zeug vor mich hinmachen und Leute bringt es dann wie magisch zu mir, ohne dass es Social Media braucht oder Internet überhaupt. Und da kommt aber das allergrößte Problem, dass ich überhaupt kein Netzwerker bin, keine Netzwerkerin bin. Also ich bin jemand, der ganz ungern außer Haus geht. Ich bin jemand, die sich auch relativ unwohl fühlt eher mit Menschen. Und das Absurde ist, ich sehe so oft auf Social Media Leute, die sagen, ja, ich hab Autismus oder ich hab das und ich bin so introvert. Und dann sehe ich sie permanent nur auf irgendwelchen Feiern und Partys und mit Leuten da und mit Leuten dort und dort ein Glas Wein. Und ich denke mir, wie kann das funktionieren? Weil ich bin wirklich jemand, der ungern interagiert mit Menschen. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung. Also ich kann nicht irgendwo hingehen und sagen, das mache ich, schau mal, wie toll das ist. Hättest du nicht Lust, können wir da nicht was machen. Also man muss mich wirklich finden. Und ich glaube, das ist die allergrößte Herausforderung für mich.
Aber Social Media ist ja dann gar nicht so schlecht, weil man es ja zu Hause machen kann eigentlich, gell? Theoretisch.
Theoretisch, ja.
Aber es gibt halt so viele, die...
Ja, aber andererseits, ich mache es auch nicht wirklich oder ich mache es auch nicht wirklich gern. Es kommt mir dieses Mitlaufen mit Trends und es funktioniert mit einem Algorithmus, wo man sagt, wenn du das machst und das machst, dann hast du Views, dann kommen Leute und sehen dich. Und ich schaffe das nicht, also irgendwie zu sagen, ja, und da ist ein super Reel, wie ich ein bisschen an einem Bild rumpinsel oder wie ich eine Figur mache. Aber diese Dinge sind für mich nicht inspirierend. Ich glaube, das ist eigentlich das Wort. Also es macht mich nicht, wo ich mir denke, wow, heute nehme ich ein Reel auf, sondern ich denke mir, das ist Arbeit, das ist richtig, 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 heute muss ich etwas machen für Social Media.
Ich denke mal, du lebst ja in diesem kreativen Prozess, der ist ja ein zutiefst analoger. Mhm. Ja, du baust etwas aus physischen Materialien für die physische Welt und da ist natürlich, Social Media ist natürlich inhärent etwas Digitales, das dann vielleicht wieder zurückspiegelt in die physische Welt, weil wir das eben sehen auf einem Screen. Aber ich finde die Beruhigung, so wie du sagst, ich meine, in der Kindheit hat es vielleicht begonnen mit dieser, ich erlebe die Natur, ist ja auch etwas ganz Beruhigendes kann das sein. Mhm. Also ich meine, es kann natürlich auch was Zerstörerisches sein, aber wir reden ja eher jetzt gerade über das beruhigende Potenzial von Natur. und vielleicht ist das eben in so einem Werkprozess ähnlich. Man hat viel Kontrolle, man ist immer auch mit den eigenen Kompetenzen natürlich konfrontiert und vielleicht auch limitiert, aber auch da kann man ja wieder weiterkommen und ständig geht es um dieses Schaffen, ist ja auch sowas ganz, wenn es so tiefst Menschliches irgendwie, weil ein Video ist auch ein Schaffen, wenn ich ein Video schneide, aber es ist eben der Computer dabei.
Ja, und es kommt darauf an, wofür du es schneidest. Also ich habe gar kein Problem, Videos zu machen oder sie zu schneiden. Wenn ich sage, das hat etwas mit meinem Projekt zu tun. Also ich liebe es, ich mache auch so Stop-Motion-Geschichten oder überhaupt Videos mit meinen Figuren. Und dann ist es überhaupt kein Problem. Aber ich glaube, mein Problem ist Content kreieren, um gesehen zu werden. Und das fast noch weniger als rauszugehen, um zu sagen, ich bin jetzt am Netzwerken. Also eben, ich war ja bei eurem Mingling und da musste ich mich richtig. So, und dann habe ich eine Freundin gefragt, ob sie mitkommt, wo ich wusste, die ist einfach super als Begleitung für solche Events. Und das ist, glaube ich, mein großes Ding, weil, und auch da ist wahrscheinlich wieder der Irrtum, dass ich nicht Kunst studiert habe, weil wenn man das studiert hat, glaube ich, hat man Connections auch mit Leuten auf der Uni, Professorinnen, was auch immer.
Auch viele Übergriffe, also... Das ist so. Die Rechnung, ob die gut ausschaut.
Okay, aber dann beruhigt mich das auch wieder. Aber da habe ich oft das Gefühl, vielleicht habe ich da etwas verpasst. Oder aber vor allem wahrscheinlich verpasse ich viele Möglichkeiten zu connecten, weil ich nicht so gern auf Events oder auch nicht auf Ausstellungseröffnungen oder wo auch immer. Ich gehe nicht so gern
irgendwo. Aber dein Atelier ist nur für dich alleine? Oder also ein Gemeinschaftsatelier klingt...
Horror.
Nein, wenn man Horror. Alleine... sein möchte.
Sind ja schon alle diese Wesen da. Da hat doch niemand mehr Platz.
Ja, voll, da bin ich mit ihnen und das wäre ganz schrecklich.
Okay. Ich habe jetzt überlegt, gibt es irgendwie so ein Atelier, wo eigene Räume sind, wo niemand andere reinkommt, aber es ist trotzdem so mehrere.
Nein, das, was du hattest.
Creative Cluster.
Ja. Ja.
Wo ein großer Komplex. Aber dann trotzdem jeder für sich.
Ja, den kenne ich. Da hatte ich mal mein gesamtes Hab und Gut eingelagert nach meiner Scheidung. Deswegen kenne ich es im Park.
Für das ist es auch zwar interessant.
Ja. Gut.
Theo, was sind noch wichtige Themen?
Ich finde, eine tolle Frage wäre, wenn man zur Persönlichkeitsentwicklung geht. Mm. Welche Eigenschaften du am liebsten an dir magst, die dich dorthin gebracht haben, wo du jetzt bist?
Ich denke, Empathie, glaube ich, ist ein großes Ding. Vor allem eben aber auch Empathie oder mich hineinfühlen in Objekte, ich sage es jetzt einfach, oder eben Tiere, auch die wir nicht nur süß und cool finden. Also Empathie ganz auf jeden Fall, eine ganz große Neugier auf wie funktioniert das Gesamte. Also ich habe eine riesen Neugier auf, wo sind wir in dem ganzen großen Ding, was heißt Universum und Raumzeit oder eben und Bewusstsein und das auch, eine riesen Neugier auf das, wo ich dann auch oft denke, es ist oft völlig so irrelevant, was sind Galerien, große Theaterhäuser, große Star. Mich interessiert das dann oft so viel mehr, wo wir uns da befinden, wo sich meine Figuren befinden irgendwie dort. Also Empathie. Neugier, Humor ganz sicher, weil ich meine ganze Welt auch mit einem Humor betrachte irgendwie. Und Disziplin, auch wenn das jetzt irgendwie harsch klingt, denke ich, aber Disziplin sehr.
Ich könnte mir vorstellen, dass du auch sehr spielerisch bist.
Ja. Ja, voll.
Ja, das könnte ich mir vorstellen. Mhm. Du bist ja auch, du spielst ja auch eigentlich.
Ja.
Stimmt, du bist bei Nesterwald dabei.
Ja.
Siehst du, das haben wir schon wieder vergessen zu sagen.
Stimmt.
Wie ist das passiert?
Das ist schon vor relativ gefühlt 1000 Jahren passiert, aber ich glaube, es waren vielleicht 8, 7, sowas. Und eine Freundin hat mich mitgenommen auf ein Nesterwald und das war ja damals noch so irgendwie ein bisschen anders gestrickt. Und ich habe dann danach einfach, ich fand die alle dort total nett, ich fand dieses ganze Erlebnis extrem aufregend und super zu sagen, man sitzt nicht, also man konsumiert nicht nur etwas, sondern man ist Teil davon und das fand ich ganz großartig. Eben, ich finde, viele Dinge in Kunst und Kultur werden eine Art Monolog, wo man eigentlich immer sagt, einer redet und die anderen schauen zu, hören zu, sagen, ja, bravo, das war aber toll. Und das fand ich dort einfach super, dass es das nicht war, weil man war irgendwie Teil davon und ich wollte danach, ich dachte mir echt, ich will Teil davon sein. Ich finde, das war so eine tolle Gruppe und dann habe ich eine E-Mail dort hingeschickt, weil ich eigentlich dachte, vielleicht für Masken oder Kostüm oder solche Sachen, dass ich dort helfen könnte und bin dann irgendwie einfach reingerutscht, auch in das Performen und das mache ich jetzt schon ganz lang mit denen und liebe es auch. Also das ist irgendwie eine ganz tolle Gruppe oder Familie jetzt, wo ich sage, da fühle ich mich sehr wohl und bin froh, dass ich das immer wieder machen kann.
Das finde ich aber spannend, weil das sieht man voll viele Menschen und da muss man mit voll vielen Menschen zusammen sein. Das ist schon...
Ja,
das eine andere Seite von dir dann.
Ja, aber das ist eine ganz, ganz, ganz eigenartige Sache, die ich habe. Ich bin davor endlos nervös. Endlos. Also vor jedem Auftritt extrem nervös. Und alle sagen immer, aber wieso du? Das hätte ich mir nie gedacht. Du bist nervös? Aber du doch nicht. Und ich denke mir halt, das ist, weil ich es oft auch überhaupt nicht zeige. Also ich zeige auch oft nicht, wie schwer mir soziale Interaktionen fallen. Und ich zeige auch nicht, wie nervös ich bin, wenn ich wirklich in so ein Stück gehe. Und es gibt dann aber immer den einen Moment, wo ich mich einfach werf, also wo dann so ein extremes Dedication oder was auch immer, weil ich werfe mich dann einfach wie ganz vor, also erste Reihe aufdrehen und machen. Und danach bin ich halt sehr erschöpft immer. Ich kann danach auch nicht wirklich noch weiter feiern oder trinken oder reden, das geht dann nicht mehr. Aber die Momente kann ich mich wahnsinnig reinhauen und tatsächlich auch genießen. Ja.
Das ist ja das Beste dann, dass man den Moment dann genießen kann.
Ja, total.
Bist du eine Person, die im Jetzt lebt?
Jein. Also ich versuche es tatsächlich. Also ich versuche wirklich sehr, mir ganz klar zu sein, was jetzt ist, was habe ich und was finde ich ganz toll auch am Jetzt. Auch wenn das vielleicht so ein wahnsinniges Klischee ist, aber auch darüber nachzudenken, wofür bin ich dankbar, wenn man mal so in der Früh aufwacht. Und dann reißt es mich ab und zu weg. Also ich habe schon so einen Check-in, wo ich sage, was ist jetzt gerade tatsächlich Fakt? Ist das tatsächlich so? Dinge, die ich mir denke, die ja dann meistens mit Zukunft zu tun haben oder teilweise auch mit Vergangenheit, was auch immer. Aber ich versuche die dann schon irgendwie Fakten zu checken und drüber nachzudenken, ist es wirklich so und ab und zu funktioniert es nicht. Aber ich glaube schon, dass ich das bin, mit einem totalen Fragezeichen oder Schwäche zu wo will ich gern hin irgendwie, wo man eigentlich sagt, alles könnte immer besser sein. Also es könnte noch toller sein und ab und zu vergessen, wie gut es eigentlich ist, so wie heute, als ich hergekommen bin. Und jetzt denke ich mir eigentlich, ich habe eigentlich ein gutes Leben.
Oh. Wobei ich möchte sagen, ich möchte auch nochmal validieren, was du gesagt hast, weil du hast was ganz Bestimmtes gesagt als Herausforderung vorher, und das war dieses Finanzielle, das Geld verdienen. Und ich finde, aus der Kreativität einen Beruf machen, das ist schon eine eigene Herausforderung, glaube ich, die wahrscheinlich die meisten, die bei uns zuhören, sehr gut kennen, aber die man in der Gesellschaft an sich ja eher nicht so kennt, weil die meisten Menschen halt dann in der Anstellung sind, was seine eigenen Herausforderungen hat.
Absolut.
Aber quasi zu sagen, ich liebe meinen Job, aber ich habe trotzdem ein Einkommen zu stemmen damit und ich brauche im Jahr halt so und so viel, und wenn ein oder zwei Projekte wegfallen, dann habe ich das nicht.
Ja.
Ich finde, lass uns das nicht kleinreden, weil das ist eigentlich ein existenzielles Problem, nämlich im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist existenzbedrohend, wenn du nicht genug Kohle hast.
Mhm.
Und dass das aber gebunden ist an diese Leidenschaft und an das, etwas darf durch mich durchfließen und entstehen, und Leute klatschen danach, vielleicht Hunderte, vielleicht über die Wochen und Monate und Jahre Tausende, vielleicht sogar Zehntausende.
Mhm.
Das ändert nichts dran, dass es eine harte Nummer sein kann.
Ja, absolut. Also das stimmt. Aber bei anderen schaut es oft sehr leicht aus. Ich glaube, das ist dann auch oft so die Challenge, sich zu denken.
Aber muss es leicht ausschauen? Ich weiß es nicht. Ich denke mir, dass mit Malen, also ich male gerade sehr wenig. Ich habe total viel gemalt über die Jahre.
Mhm.
Und das Malen war ja an sich schon herausfordernd.
Ja.
Aber dann, dass die Kohle verdienen damit, das war ja teilweise einfach nicht stemmbar.
Ja.
Also deswegen, vielleicht muss es. Eben, Valentin Hirsch, spannend, dass der jetzt nochmal hier vorkommt, eben ein Tätowierer, sitzt in Berlin, mit dem habe ich studiert auf der Akademie der Bildenden Künste, den habe ich mal gefragt, ob er einen Spaß hat bei dem, was er macht. Und das war eine ganz ehrlich gemeinte Frage.
Mhm.
Und er so, hä? Also er war fast gestört davon. Und er so, ist doch meine Arbeit, da geht es doch nicht um Spaß.
Echt?
Ja, er hat dann gesagt, ich habe hier noch was zu tun, deswegen mache ich es. Und er hat es nicht, glaube ich, arrogant gemeint, sondern ganz geerdet, so, ich habe hier was zu tun, deswegen mache ich es. Es ist für meinen Körper schon noch ziemlich anstrengend, das, was ich mache.
Ja, eben, voll.
Ja, das fand ich irgendwie toll. Also vielleicht ist es auch blöd, aber ich fand es eigentlich toll.
Ja, aber ich habe mal deinen Instagram-Kanal angeschaut und du hast über 13.000 FollowerInnen.
Das ist so wenig.
Findest? Also ich finde immer nicht, doch, dass das so wenig ist.
Nein, ich komme momentan nicht über, es sind immer mal 13.900 und dann sind es wieder 13.800. Und ich glaube, ich kann mir meine Statistiken ja anschauen und ich sehe, dass genauso viele kommen wie gehen. Und dann denke ich mir immer mal, es ist schon ein undankbares Pflaster, dieses Instagram. Aber
ja, wir pushen das jetzt einfach mit dem Podcast und dann werden es auf einmal 27.700.
Ja, na, Instagram ist natürlich eine Qual
ja.
Und ein Segen irgendwie auch.
Ja.
Also,
das Leben, die Dualität, schwarz-weiß, es ist so,
immer. Benutze mal mehr Farben und vielleicht geht das auch besser mit dem Instagram, verstehst
du? Das mögen sie gerne. Machen auf Instagram.
Lustige Dinge.
Was Lustiges, ein kleines Spiel.
Ferrari-Puppe oder so.
Eine Puppe, die vielleicht mal auch ein paar freche Sachen sagt über Politik.
Ja, womöglich, das könnte da aufgehen.
Da gab es doch in Amerika diesen Comic, der Insult. Oder bla bla bla, der Insult Comic Dog, der hat immer so eine Zigarre gehabt, so eine Handpuppe.
Echt?
Ja.
Nein, den kenne ich gar nicht.
Ja, ich schickte das.
Ich wusste nur, aber es ist lustig, weil David Lynch hatte ja so eine Serie in einer Zeitschrift, oder? Das war, was war das? The Angry Dog? Und das war auch ganz ähnlich, ja. Ah ja, stimmt, vielleicht haben wir da gerade was entdeckt für mich.
jetzt wird es noch mehr durch die Decke gehen. Einen bunten Hund.
Okay, ich beende das jetzt.
Okay, jetzt sind wir bei einer Stunde angekommen.
Ja, es geht aber noch ein bisschen weiter.
Du. Wir könnten natürlich schon behaupten, wir wären aus, aber der geübte oder die geübte zuhörende Person weiß natürlich, nichts geht ohne Geschenke.
So ist es. Der letzte Part kommt und es ist nur eine Kleinigkeit. Ich habe mir gedacht, ich nehme dir ein bisschen was mit, damit du auch vielleicht eine Kunst- und Klischee-Puppe bauen kannst. Und zwar aus dem schwarz-weißer Edding. Ich denke mir, das kannst du immer brauchen. Dann habe ich hier.
Was ist das?
Puppenaugen.
Wie toll.
Schwarze.
Vor allem, wie die verpackt sind.
Schwarze Puppenaugen habe ich extra aus einem Puppengeschäft gekauft. Oh, wow. Aber ich weiß, du nimmst nicht so viele Augen, aber ich mir gedacht, für die Kunst- und Klischee-Puppe vielleicht schon.
Ach, cool.
Und dann haben wir gedacht, in letzter Zeit tust du ja öfters was. Modellieren. Ja. Vielleicht auch etwas zu modellieren. Da kannst du uns eine kleine, also kannst dir eine Puppe modellieren.
Man kann es aber auch einfach zum Gewicht heben.
Ja, oder auch das.
Danke,
2,5 Kilo. Jetzt, wo ich diese Geschenke kriege, habe ich das Gefühl, ich habe überhaupt nichts Neues über mich erzählt, weil ihr offensichtlich alles über mich wusstet. Schwarz-Weiß, die Puppenaugen und das ist, wie durchschaubar bin ich eigentlich.
Naja, okay.
Der Kevo ist einfach, du hast seit 5 Jahren jedem Menschen, keine Ahnung wie, das richtige Geschenk geben. Aber
vielen lieben Dank, dass du heute da warst bei uns.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
Na gut, bevor wir da jetzt nostalgisch werden, danke. Weil Gefühle interessieren uns überhaupt nicht.
Nein.
Danke fürs Dasein und danke fürs Zuhören.
Danke.
Ja, danke.
Vielen, vielen, vielen Dank. Vielen und schaut euch die Welt an die Welten von Claudia Six.
Folgt sie auf Instagram. Und uns auch.
Ja. 14.000 wollen wir haben. 14.000.
Ja, bitte.
Tschüss.
Audiamo Plus. Wir hören uns.